So, es ist 19 Uhr am Montag, 102,3 Megahertz, Radio Dreieckland. Ihr hört Greenpeace Radio. Heute mit dem Markus.
Und der Amundin, hallo. Ich habe letztes Mal ein bisschen mitgehört und heute zum ersten Mal so richtig dabei. Bin gespannt, was es heute so gibt.
Genau, und mit uns ist noch die Monja im Studio.
Hallo.
Hi. Die Pia ist heute krank. Aber die ist nächstes Mal bestimmt wieder mit dabei. Und ich muss mich mal wieder ein bisschen lauter stellen, sonst hört ihr mich gar nicht da. So. Wir haben heute für euch zwei Sachen vorbereitet. Natürlich kriegt ihr wieder immer Nachrichten von uns, aber vorletztes
Vorletztes
Wochenende,
Wochenende, ja.
genau, war Fessenheim-Demo am Tschernobyl-Tag. Und die Amandine und Helke und Annika haben da zwei Beiträge vorbereitet, die wir für euch dann auch haben. Vorher gibt es aber Musik wie immer, und zwar What Are You Waiting For von Noilis Wenway.
What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for?
Fahnen mit der Aufschrift Atomkraft nein danke und Nucléaire non merci wehen heute überall vor dem Atomkraftwerk im elsässischen Fessenheim. Es ist der 26. April 2015, Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl. Über 3500 Demonstranten sind aus Frankreich, Deutschland und der Schweiz zusammengekommen. Sie demonstrieren für die Schließung des Atomkraftwerks. Zu der Kundgebung aufgerufen hat das Aktionsbündnis Fessenheim Stilllegen jetzt.
Tschernobyl war das nicht, der Atommeiler weit im Osten. Wo Chaos herrschte, Beton bröckelt, alte Schrauben rosten.
In Fessenheim laufen die beiden ältesten der 58 Atomreaktoren in Frankreich. Sie gingen 1977 und 1978 ans Netz. Störfälle gibt es immer wieder. Der letzte wurde Anfang März bekannt. Die Wahrscheinlichkeit von Unfällen steige von Tag zu Tag, sagt auf der Bühne der Schweizer Nationalrat Rüdi Rechsteiner. Er fordert, dass das AKW Fessenheim und alle Schweizer Reaktoren sofort stillgelegt werden. Der französische Grünen-Politiker Denis Baupin sagt, er will sich dafür einsetzen, dass es auch in Frankreich eine Energiewende ohne Atomkraft gibt. Rebecca Harms, Europaabgeordnete der Grünen, erinnert an den Supergau von Tschernobyl.
So wie nach dem Krieg hat man nach Tschernobyl gesagt, es gab die Zeit vor Tschernobyl und es gab die Zeit danach. Ich finde es besonders gut, 29 Jahre nach Tschernobyl, fast drei Jahrzehnte nach Tschernobyl, heute hier im Dreieckland zu sein.
Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich und der Schweiz, im Dreieckland eben, sei nämlich die Quelle der Anti-Atom-Bewegung gewesen. Greenpeace Freiburg hat ein Banner mitgebracht, auf dem steht: Radioaktivität kennt keine Grenzen. Außerdem zur Demo mitgebracht hat die Greenpeace-Gruppe ziemlich viele Freiburger, wie Peter Waldmann erklärt.
Wir haben 5 Busse organisiert mit insgesamt mehr als 250 Leuten. Wir haben Plakate in Freiburg aufgehängt und es haben sich immer mehr Leute gemeldet. Und wir mussten die letzten Tage jeden Tag einen neuen Bus weiter dazu bestellen.
Man hört Deutsch und Französisch. Die Menschen sind vor dem AKW zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Bollerwagen oder Kinderwagen unterwegs. Ein Demonstrant ruht sich auf seinem Rollator aus. Es ist bei weitem nicht die erste Demo gegen Atomkraft, bei der seine Frau und er dabei sind.
Wir waren schon in Wiel vor 30 Jahren, bevor das Atomkraftwerk sollte gebaut werden. Und der damalige Ministerpräsident hat gesagt, dann gehen die Lichter aus. Wir haben überall demonstriert, ja.
Wir haben 3 Kinder, wir sind mit den Kindern immer nach Wiel gefahren, jeden Tag. So, und heute sind wir wieder da, trotz seinem Wägelchen, weil er nicht mehr so gut stehen kann.
Ein jüngerer Demo-Besucher protestiert zum zweiten Mal gegen Atomkraft. Ihn hat der Unfall von Fukushima 2011 aufgerüttelt. Warum ist er jetzt in Fessenheim dabei?
Ich finde es sehr riskant. Also ich finde, es ist natürlich gut, dass Deutschland aus dem Atomstrom aussteigt, aber es bringt recht wenig, wenn überall in unseren Grenzen noch Atomkraftwerke stehen, weil das ja trotzdem nicht sicher ist.
Ketul studiert in Freiburg Management erneuerbarer Energien. Ihm fallen auf der Demo besonders die Unterschiede zu seinem Heimatland Indien auf.
Es ist interessant, denn bei uns in Indien laufen Planungen für neue Atomkraftwerke, die gebaut werden sollen, und hier werden Atomkraftwerke geschlossen. Es ist interessant, wie unterschiedlich die Sichtweisen der Leute sind, ob die Atomkraftwerke sollten geschlossen werden oder ihre Zeit verringert werden. Jedenfalls sollte es nicht noch mehr davon geben.
Ein französischer Aktivist findet:
In Frankreich wird seit 50 Jahren und heute immer noch alles getan, um zu zeigen, dass Atomkraft super ist. Dabei wissen die Politiker, glaube ich, in ihrem Inneren sehr genau, dass es eine Schweinerei ist, dass Atomkraft keine Energie der Zukunft ist.
Warum demonstriert er?
Da Frankreich voller Atomkraftwerke ist, ob sie nun im Elsass sind oder in der Moselregion oder anderswo, muss es eine Solidarität geben. Wir müssen alle zusammen sein an den wichtigen Orten. Und hier sind wir auch aus Solidarität mit den Deutschen, die all die negativen Konsequenzen dieses Atomkraftwerks abbekommen.
Auch Rebecca Harms meint, die Menschen in Europa müssen gemeinsam für eine Zukunft ohne Atomkraft kämpfen.
So wie es auch schon in den 70ern und 80ern und nach Tschernobyl nicht ohne Bewegung gegangen ist, so wird es auch jetzt trotz Tschernobyl und trotz Fukushima nicht ohne diesen Wiederbeginn einer Anti-Atom-Bewegung in Europa gehen.
Thank you. ein Ende der Lüge, dass der Umstieg unmöglich sei und dass er teurer sei als Kernenergie. Meine Damen und Herren, nichts ist teurer als Menschenleben. Nichts ist teurer als ein Atomunfall. Nichts. Ich möchte an dieser Stelle auch eine Warnung aussprechen. Die Aufsichtsbehörden in Frankreich und in der Schweiz sind Täter und Richter in einem. Und wir haben es nicht mit Dummköpfen und Deppen zu tun. Es sind hartgesottene Betrüger. Es sind Technokraten auf falscher Mission. Ihre Mission lautet, die Atomenergie um jeden Preis zu retten. Auch dann, wenn es viele Menschenleben kosten wird. Und um den Verlust unserer Lebensräume. Die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls ist statistisch bei 1,15%. Und wenn Sie wie ich in Basel leben und 7 Reaktoren in der Umgebung haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines Reaktorunfalls statistisch 8%. Und niemand, meine Damen und Herren, würde in ein Flugzeug einsteigen, das mit 8% Wahrscheinlichkeit runterfällt. Fluggesellschaft würde unmittelbar geschlossen. Weshalb werden Kernkraftwerke nicht geschlossen? Three Mile Island, Tschernobyl, Fukushima 1, 2 und 3. Wir haben es hier mit einem Serienmörder zu tun. Und eines ist absehbar, dieser Serienmörder ruht nicht. Der Stahl ist spröde. Die Reaktordruckgefäße sind alt, sie haben Risse. Die Sicherheitsvorkehrungen genügen modernen Standards schon lange nicht mehr. Wer solche Anlagen weiterlaufen lässt, der macht sich des eventuell vorsätzlichen Massenmordes schuldig. Das ist der juristische Tatbestand. Es wäre Aufgabe des Staates, solche Serientäter zu stoppen. Monsieur Hollande, wegschauen, das geht gar nicht. Machen Sie Ihr Versprechen wahr und schließen Sie diese mörderische Maschine durch einen präsidialen Erlass.
Sie waren jetzt heute auf der Demonstration. Was hat Sie dazu bewegt, hierher zu kommen?
Was mich? Ja. Zuerst bin ich ein glücklicher Großvater. Ich habe 5 Enkel in Shanghai, in Bordeaux, in Wien. Ja, und zuerst, also für, ich denke an Sie zuerst. Ich will unbedingt, dass das AKW Fessenheim und das gesamte Atomsystem in Frankreich endet.
Warum soll es enden?
Die Gefahr ist zu groß. Die Sicherheit ist, ich glaube, wir glauben im Gesamten gar nicht mehr an die Sicherheit. Dass hier wird immer mehr gelügt oder nicht gesagt von der ISN, lange jetzt kommen sie daran, von dem EDF besonders. Das macht uns Angst.
Haben Sie denn noch Hoffnung, dass das AKW hier in Fessenheim abgeschalten wird?
Vor 17 kaum. In der Badische Zeitung mit meinem Foto steht, die Hoffnung verschwindet.
Ist sozusagen vorbei.
Ja. Die einzige kleine Hoffnung ist, dass die Grünen mit Herrn Baupin zur Regierung kommen, viel Druck machen auf die Sozialisten und dann vielleicht gibt es was, aber das wird ganz schwierig.
National nationalistischen und rechtsbürgerlichen Parteien, die sich hintergründig schmieren lassen und vordergründig sich als Patrioten aufspielen. Die größten Scheinpatrioten, weit und breit. Marionetten des Großkapitals, Marionetten von Christoph Blocher. Inzwischen alle Risiken. Niemand muss irgendetwas untersuchen. Und man wartet darauf, dass etwas passiert, um es dann stillzulegen. Und das ist die falsche Reihenfolge. Den Reaktor, den Sie Herrn Oettinger verdanken, dem EU-Kommissar aus Baden-Württemberg. Atomkraftwerke sind Zeitbomben. Wir müssen weiterkämpfen. Wir wollen Fessenheim jetzt schließen. Monsieur Land, tun Sie das, solange Sie noch im Amt sind. Machen Sie vorwärts. Wir wollen hier nicht alle draufgehen. Vielen Dank.
Was wollt ihr heute bewirken konkret? Was ist euer Ziel?
Es ist uns wichtig, dass das Versprechen von Präsident Hollande, Fessenheim 2016 abzuschalten, eingehalten wird. Und das wollen wir heute fordern. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass Fessenheim nicht nur das älteste, sondern auch eines der gefährlichsten Atomkraftwerke in Frankreich und in Mitteleuropa ist. Und dass es deswegen im 2016 abgeschaltet werden muss, auch wenn die EDF das nicht möchte und es in Frankreich schon wieder viele andere Stimmen gibt. Freiburg sich entschlossen, von Freiburg aus zu der Demo aufzurufen, zu plakatieren dafür und eben auch Busse dafür zu organisieren.
Und wie zufrieden seid ihr mit dem Ergebnis?
Also wir hatten von Freiburg aus nicht damit gerechnet, dass wir so viele Leute sich bei uns anmelden. Wir hatten jetzt 5 Busse. Ursprünglich hatten wir mit 1 bis 2 gerechnet. Das ist natürlich aus unserer Sicht erstmal ein großer Erfolg, dass viele Leute da darauf aufmerksam geworden sind, dass wir das angeboten haben und auch mitgekommen sind. Das hat uns sehr gefreut.
Stimmen über 3,5 tausend Leute. Es kommen noch sehr viele. Also ein bisschen raufrücken bitte, dass wir zusammenkommen können und alles zuhören können. Und man darf auch nicht vergessen, dass unsere Freunde von der Polizei viele Wege abgeschnitten haben, dass wir nicht zu viel sind.
Oh! Können Sie sagen, was Sie dazu bewegt hat, heute hierher zu kommen?
Also bewegt hat mich dazu meine Freundin Anne Meyer, die bei den Grünen ist und auch die Organisation, also sie hat daran teilgenommen, damit heute diese riesengroße, tolle Veranstaltung stattfindet.
Wie zufrieden sind Sie denn heute mit der Demonstration?
Also ich bin sehr zufrieden, hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen kommen.
Sie stehen ja jetzt auch hier mit Fahne. Was war heute Ihr Ziel oder was möchten Sie heute bewirken?
Also mein Ziel ist, dass Fessenheim so schnell als möglich abgeschaltet wird. Ich wohne in Bad Krozingen in einem Hochhaus und habe jeden Tag den Blick zum Fessenheim und schaue manchmal wirklich betrübt darüber und denke, oh Gott. Und ich möchte nicht, dass es so weit kommt, dass das Ärgste passiert.
Fessenheim, Vermont, Fessenheim, Vermont, Fessenheim, Vermont, Fessenheim, Vermont, Fessenheim, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt,
abschalten jetzt, abschalten jetzt. Abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt, abschalten jetzt.
Kommen wir dann gleich zu der ersten Rednerin, das ist Rebecca Harms. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europaparlament. Herzlich willkommen.
Der wichtigste Erfolg der Anti-Atom-Bewegung, der zeigt sich in der Tatsache, dass seit Tschernobyl in der gesamten Europäischen Union, und da meine ich die Europäische Union von heute, also die Europäische Union, die anders als zur Zeit Tschernobyls weit in den Osten ja hineinragt, gewachsen ist, in dieser großen Europäischen Union hat es nur noch 2 Neubauten seit Tschernobyl gegeben. Und ich bin davon überzeugt, dass so wie es auch schon in den 70ern und 80ern und nach Tschernobyl nicht ohne Bewegung gegangen ist, so wird es auch jetzt trotz Tschernobyl und trotz Fukushima nicht ohne diesen Wiederbeginn einer Anti-Atom-Bewegung in Europa gehen. Dass das Dreieckland mit an der Spitze stehen wird beim Aufbau einer solchen Organisation, in der wir die Stärke der Bürgerinnen und Bürger gegen die Atomkraft neu vitalisieren. Das, was wir brauchen, ist nicht eine Renaissance der Atomkraft. Das, was wir brauchen, ist eine Renaissance der Bürgerbewegung gegen die Atomenergie.
Ich hätte eine Frage, was Sie heute mit dieser Rede oder mit dem Auftritt bewirken möchten hier in Fessenheim.
Ich möchte die Leute hier in der Region ermutigen, die Auseinandersetzung für die Abschaltung nicht aufzugeben. Man kann ja schon ein bisschen frustriert sein, ja, weil das jetzt seit langem versprochen ist und dann passiert doch immer nichts. Aber genau deshalb darf man nicht nachlassen. Fessenheim ist wirklich ein Schrottreaktor. Fessenheim liegt als Schrottreaktor in einer Erdbebenregion. Das muss vom Netz. Und ich finde, die Entwicklung seit dem letzten Jahr, vor einem Jahr haben sich hier 200 Leute versammelt, heute sind das mindestens 2000, ich glaube es sind mehr, das ist ein ganz guter Schritt. Wir haben nächstes Jahr 30 Jahre Tschernobyl, das wird ein Punkt sein in der Zeit, an dem wir nochmal als Anti-Atom-Bewegung in Europa ganz groß uns organisieren werden und mobilisieren werden. Und ich finde, ein Ziel muss wirklich sein, Fessenheim muss jetzt weg.
Feel the words from my lips to your heart's fingertip, then you know where I come. come from. 'Cause I know, yes I know, everything there is to know. 'Cause I lost everything I had. You see, I could have danced on the sun, but my world came undone.
Das waren Flogging Molly mit Laura. Und davor die beiden Beiträge von unseren lieben Mitarbeiterinnen von Greenpeace Freiburg. Hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Kommen wir zu den Nachrichten, und zwar vom 20.04. Internationaler Aktionstag gegen TTIP. Weltweit für fairen Handel. Die Demokratie geht baden, wenn TTIP kommt. Unter diesem Motto sprangen Greenpeace-Aktivisten am vergangenen Samstag in Frankfurt in den Main. Mit einem schwimmenden Banner protestierten sie gemeinsam mit zehntausenden Menschen in Deutschland gegen das geplante Freihandelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Die privaten Schiedsgerichte dürfen nicht nur TTIP und CETA etabliert werden, sagt Eva Walter, Protestteilnehmerin aus Frankfurt. Wir wollen keine Zweiklassenjustiz, bei der die Konzerne vorbei an nationalen und europäischen Gerichten ihre Interessen durchsetzen können. Nicht nur in Deutschland, auch in 44 weiteren Ländern gingen Freihandelsgegner für rund 700 Aktionen auf die Straße. Deutschland war mit mehr als 230 Aktionen dabei. In Österreich demonstrierten rund 22.000 Menschen. Mehrere Tausend waren es in Brüssel. Greenpeace-Aktivisten beteiligten sich in über 50 Städten an den Protesten. In Marburg bildeten rund 100 Demonstranten als menschliches Banner den Schriftzug No TTIP. Etwa 4.000 Menschen verbanden in Berlin Hand in Hand die Vertretung der EU-Kommission mit der kanadischen und der US-amerikanischen Botschaft. Wir sind begeistert, wie viele Menschen sich uns angeschlossen haben, sagt Jana Light, die bei der Menschenkette dabei war. Die Motivation aller Teilnehmer sei klar. Wir wollen nicht, dass die Abkommen über unsere Köpfe hinweg verhandelt und entschieden werden. Nach den Aktionen vom Samstag beginnt heute die 9. TTIP-Verhandlungsrunde in New York. Zwar hat die EU-Kommission zahlreiche Dokumente im Internet veröffentlicht, doch die Gespräche finden weiterhin hinter verschlossenen Türen statt. Der tatsächliche Verhandlungsstand ist nicht bekannt. TTIP und CETA, das geplante Kanada-EU-Abkommen, drohen in zahlreiche Lebensbereiche vorzudringen. Verbraucher- und Umweltschutz, aber auch Arbeitnehmerrecht und Kulturförderung. Am Aktionstag hat der millionste Gegner in Deutschland für die Europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA unterschrieben. Europaweit unterstützen mehr als 400 Organisationen und über 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger die Initiative, die bis Anfang Oktober 2015 läuft. Wenn ihr noch nicht für das Freihandelsabkommen unterschrieben haben solltet und das gerne machen möchtet, stellen wir euch auf jeden Fall noch einen Link auf die Webseite.
Keine Rechtssicherheit. Ob Genpflanzen importiert werden dürfen, soll nicht mehr nur die EU entscheiden, sondern jeder einzelne EU-Staat. Warum das schlecht ist, erklärt Dirk Zimmermann von Greenpeace. Warum will die EU-Kommission nicht mehr auf europäischer Ebene zur Zulassung entscheiden? Dirk Zimmermann sagt, es wird weiterhin auf EU-Ebene über die grundsätzliche Zulassung von Genpflanzen entschieden, sowohl für den Import als auch für den Anbau. In der EU gibt es aber eine große Skepsis gegenüber Genpflanzen. Die Staaten konnten sich in der Vergangenheit oft nicht einigen. Besonders deutlich wurde dies bei der Abstimmung über die Anbauzulassung für den Genmais 1507 Anfang 2014. 19 von 28 Staaten stimmten gegen die Zulassung. Und doch war das nicht genug, um diese zu verhindern. Es gab aber auch nicht genügend Stimmen für den Mais. Deshalb ging die Entscheidung wieder an die Kommission zurück. Bis heute hat sie nicht darüber entschieden, vermutlich weil sie die Auseinandersetzung über Gentechnik fürchtet. Das war jetzt ein Beispiel für eine Anbauzulassung, für den Import gilt aber das Gleiche. Das Kalkül der Kommission könnte nun sein, sich mit der Möglichkeit nationaler Verbote aus der Schusslinie zu nehmen. So nach dem Motto, die Länder können ja national den Import verbieten, dann ist ihr Recht, Nein zu sagen, gewahrt. Ist denn für die Länder leicht, ein solches Verbot auszusprechen? Nein, der Vorschlag der Kommission ist eine Mogelpackung. Es besteht überhaupt keine Rechtssicherheit. Wenn ein Land den Import nicht will, ist es sehr fraglich, ob es mit dem Verbotsantrag durchkommen wird. Denn Gründe, die Umwelt- oder Gesundheitsrisiken, dürfen nicht angeführt werden. Die Kommission versucht jetzt, für Importzulassungen das durchzusetzen, was kürzlich für Anbauzulassungen beschlossen wurde. Es wird auf EU-Ebene ziemlich sicher mehr Zulassungen für Genpflanzen zum Import geben. Wahrscheinlich kriegen schon bald 17 Pflanzen auf einen Schlag grünes Licht von der Kommission, obwohl es großen Widerstand gegen Gentechnik in der EU gibt. Dass es zu nationalen Verboten kommt, glaube ich aufgrund der unsicheren rechtlichen Situation nicht. Dabei hatte EU-Kommissionspräsident Juncker im Jahr 2014 angekündigt, die Zulassungsverfahren für gentechnisch veränderte Pflanzen zu reformieren und demokratischer zu gestalten. Das ist ihm demnach wohl nicht gelungen. Nein, absolut nicht. Dafür müsste er das komplette Zulassungsverfahren ändern. Und dazu gehört auch, die oft kritisierte und unzureichende Risikoprüfung von Genpflanzen grundsätzlich neu aufzustellen. Die EU kann die Verantwortung nicht auf einzelne Länder schieben, die nicht einmal starke Instrumente für Verbote in der Hand haben. Über Zulassung muss auf EU-Ebene entschieden werden. Einfache Mehrheiten müssen reichen, um Genpflanzen abzulehnen. Dann hätte auch der Genmais 1507 in Europa keine Chance. Bislang muss jedoch eine qualifizierte Mehrheit erreicht werden, was oft darauf hinausläuft, dass 2/3 der Länder einer Meinung sein müssen. Das ist schwer zu erreichen. Würde sich der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen ausweiten? Viele Pflanzen sind bereits im Anbau, da sie in anderen Ländern außerhalb der EU schon zugelassen sind. Nichtsdestotrotz schaut die Gentechnikindustrie natürlich genau, was in Europa passiert. Europa ist ein großer Markt. Sie wartet auf die Importzulassungen, bevor sie weiter anbaut. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass sich die Flächen ausweiten. Möglicherweise verdrängen die neuen Pflanzen auch andere Genpflanzen. Eine weitere Frage ist, was würde der Vorschlag für Verbraucher bedeuten? Es wird sicher weiterhin keine gentechnisch veränderten Lebensmittel geben. Dafür ist die Ablehnung durch die Verbraucher zu groß. Das Problem ist das Tierfutter. Dort landet der Löwenanteil der gentechnisch veränderten Pflanzen. Auch Pflanzen, die die Kommission vermutlich bald zulässt, werden zu Tierfutter verarbeitet. Verbraucher könnten jedoch nicht erkennen, ob die Tiere, deren Produkte sie essen, mit Genpflanzen gefüttert wurden. Denn es gibt für Milch, Ei oder Fleisch keine Genzeichnungspflicht. Um den Einsatz riskanter Genpflanzen im Tierfutter nicht zu unterstützen, bleibt Verbrauchern aber weiterhin die Möglichkeit, zu Bio-Lebensmitteln oder zu Produkten zu greifen, die das ohne Gentechnik-Siegel tragen. Eine weitere Orientierungshilfe bietet der Greenpeace-Ratgeber Essen ohne Gentechnik. Bislang ist es nur ein Vorschlag von der EU-Kommission. Wie geht es jetzt weiter? Wir stehen ganz am Anfang des Verfahrens. Bei den Anbauverboten haben wir gerade erlebt, wie zäh der ganze Prozess verlaufen kann. Das letzte Wort ist also längst noch nicht gesprochen. Die Kritik ist groß und kommt von allen Seiten, selbst von der Industrie, die jahrelang Diskussionen und bei allen Schwierigkeiten mögliche Verbote fürchtet. Wir erwarten von Agrarminister Christian Schmidt, dass er sich in Brüssel für eine echte Reform und Verbesserung der Zulassungsverfahren für Genpflanzen einsetzt und sich an den Koalitionsvertrag erinnert. Darin haben die Regierungsparteien sich für eine Kennzeichnung tierischer Produkte, die mit Genpflanzen im Futter hergestellt wurden, ausgesprochen. Passiert ist in der Sache bisher gar nichts. Auch das ist ein Thema, das in Brüssel auf die Agenda gehört.
Genau, und den Greenpeace-Ratgeber Essen ohne Gentechnik, den Link stellen wir euch auch nochmal auf die Webseite. Wir hören jetzt aber vor den nächsten Nachrichten erstmal wieder Musik, und zwar Phrasenmäher mit Der Jogger.
Hatte er Turnschuhe an und nur zwei Minuten später ist er aus dem Saal gerannt. Er wurde nie gefangen, festgehalten und geschnappt. Und solange er sich erinnert, hat die Strategie geklappt. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer. Eines Tages an der Elbe ist er wieder lang gerannt. Und er hatte seine Freundin an seiner linken Hand. Sie sagte, lass uns reden, ich hoffe, ich fühle so wie du. Ich will dich und nicht bloß jeden. Und er legte nen Zahn zu. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer, immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer weiter, ist der Jogger. Er rennt immer. Er ist der Typ mit dem Turnschuh. 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 Abends, wenn sein Puls so um die 76 hat, fühlt er sich manchmal auch schon ein bisschen.
bisschen matt. Er liest dann ganz allein in seinem alten Lieblingsbuch. Das ist alles, was er braucht. Das ist ihm schon genug. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer weiter. Er ist der Jogger, er rennt immer, immer weiter. Er ist der Jogger.
Der Jogger von Phrasenmäher. Und es geht weiter mit Nachrichten. Wir haben genug. Vor 2 Jahren stürzte die Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch ein. Mehr als 1100 Menschen starben. Dennoch hat sich für die Fabrikarbeiter bis heute kaum etwas verbessert. Textilarbeiter, die unter größtem Druck produzieren, mit Dutzenden erzwungenen Überstunden und zu Hungerlöhnen, die nicht für ein menschenwürdiges Leben reichen. Ohne das Recht, Gewerkschaften zu gründen, so sieht noch immer der Alltag von Hunderttausenden Näherinnen in Asien aus. Auch 2 Jahre nach dem Einsturz der Rana Plaza Fabrik in Bangladesch. Es war nicht das erste Unglück, aber der Tod von mehr als 1100 Menschen katapultierte die Frage nach der Verantwortung für die Arbeitsbedingungen auf die globale Tagesordnung. Durch Druck etwa der Kampagne für saubere Kleidung, die sich für faire Produktionsbedingungen einsetzt, zahlten die Firmen, die in Rana Plaza produzieren ließen, rund 24 Millionen US-Dollar in den Entschädigungsfonds. 30 Millionen wären laut internationaler Arbeitsorganisation ILO nötig. Vielen Betroffenen fehlt noch immer Geld für den Arzt, eine Prothese, Miete und Essen. Kein Unternehmen darf sich aus der Verantwortung stehlen und die Opfer von Rana Plaza allein lassen, sagt Kirsten Brodde, Greenpeace-Expertin für Textilien. In Rana Plaza zwangen Fabrikchefs zögernde Textilarbeiter dazu, das Gebäude trotz offensichtlicher Einsturzgefahr zu betreten. Als in der Tasserin-Fabrik in Pakistan Ende 2012 ein Feuer ausbrach, verbat die Geschäftsführung den Angestellten, das Gebäude trotz Feueralarms zu verlassen. Mindestens 112 Menschen starben. Immer noch seien die Arbeiter ohne Rechte. Zu diesem harten Urteil kommt ein aktueller Bericht von Human Rights Watch. Das 78-seitige Dokument basiert auf Interviews mit mehr als 160 Arbeitern aus 44 Fabriken, die vor allem für Marken in Nordamerika, Europa und Australien fertigen. Human Rights Watch fordert zu Recht, dass deren Gewinne nicht mit dem Leben und Leiden von Arbeitern erkauft werden. In Frankreich plant Premier François Hollande zurzeit ein Gesetz, mit dem Modefirmen zur Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards gezwungen werden sollen, egal wo sie auf der Welt produzieren. Doch Menschen und Umwelt zu entlasten, ist auch deshalb so schwierig, weil die Schlagzahl der Industrie so hoch ist. Immer mehr muss immer schneller und immer billiger produziert werden. Hinter dem ethischen und ökologischen Desaster steckt eine völlig überdrehte Modeindustrie, die gewaltige Überkapazitäten produziert. Animiert von billigen Preisen kaufen Millionen Konsumenten in den Industrienationen ungebremst weiter neue Kleidung. Ein Partytop wird im Schnitt 1,7 Mal angezogen, bevor es aussortiert wird und im Müll oder einer dubiosen Recyclingbox landet. Solange T-Shirts nicht länger getragen werden und kaum mehr kosten als die Plastiktüte, in der wir sie nach Hause bringen, ist ein wirklicher Fortschritt für die Textilarbeiter kaum zu erreichen. Wir haben genug, so Kirsten Brodde. Genau genommen haben wir zu viel. Es ist höchste Zeit, sich zu befreien, um unser selber Willen, aber auch um unserer Erde Willen, die wir mit unserem ungebremsten Konsum zerstören. Mitten im Überfluss erkennen das offenbar immer mehr Menschen. Selbst junge Fashion-Hall-Mädchen, die ihre Fänge hemmungslos in sozialen Medien präsentieren und eigentlich das Sinnbild für zügellosen Billigmodekonsum sind. So etwa Connie Nordlewella Glynn aus Großbritannien. Sie drehte im Vorfeld zum Rana Plaza Jahrestag Spots, in denen sie für das Tragen von Secondhand-Kleidung wirbt. Eine Gegenbewegung ist das sicher noch nicht, aber der Anfang ist gemacht.
Für das Klima, für die Menschen. 6.000 Menschen kamen am Samstag zur größten Antikohle-Demo im Rheinland. Mit einer 7,5 Kilometer langen Menschenkette am Braunkohletagebau Garzweiler 2 setzten sie ein Zeichen für den Kohleausstieg. Zu dem Protest Hand in Hand haben Greenpeace, Bund und andere Umwelt- und Entwicklungsorganisationen aufgerufen. In rheinländischen Keinbergel in der Nähe von Mönchengladbach gehen sie los. Dann zieht sich die Kette durch Immerath einem Geisterdorf, das dem Tagebau Garzweiler zum Opfer fallen soll. Auch Kehnberg soll 2023 weggebaggert werden, um noch mehr Platz zu machen für die ohnehin schon gigantischen Kohlegrube Garzweiler 2. Alles, was dann noch übrig bleibt, sind verlassene Dörfer, die auf den Abriss warten. Doch neben den Dörfern und ihren Bewohnern leidet vor allem die Umwelt unter der Ausdehnung der eh schon monströsen Tagebaue. Das Rheinische Revier gilt als die größte CO2-Quelle Europas. CO2 treibt den Klimawandel, der schon heute zu immer mehr Überflutungen, Stürmen und Dürren führt. Um diese immer mehr spürbarer werdenden Folgen in beherrschbaren Grenzen zu halten, müssen 3/4 der fossilen Energieträger im Boden bleiben. Dies betrifft auch einen Großteil der zum Abbau genehmigten Braunkohle in Deutschland. Deshalb fordern die Organisatoren der Protestaktion die Bundesregierung dazu auf, die schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abzuschalten und einen sozialverträglichen Fahrplan für den Ausstieg aus der Braunkohle bis spätestens 2030 vorzulegen. Unterstützt wird diese Forderung von der Bevölkerung. Etwa 5000 Klimaschützer aus ganz Deutschland waren zur Menschenkette erwartet worden. Mehr als 6000 kamen, um die Kette auf 7,5 Kilometer Länge zu schließen. Ein voller Erfolg. Fast 3/4 der Bundesbürger unterstützen die Drosselung der Kohleverstromung für den Klimaschutz, sagt Chris Mettmann von der Bürgerbewegung Keimpakt. Daher gehen Jung und Alt morgen auf die Straße, um ein starkes Signal nach Berlin und Düsseldorf zu senden. Bis hierher und nicht weiter. Um unserer Kinder und Enkel willen kämpfen wir für ein stabiles, lebensfreundliches Klima. Nordrhein-Westfalen ist für die meisten CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Hier müsste der Ausstieg aus der Kohle seinen Anfang nehmen. Im Rheinischen Revier müsste eigentlich in 5 Jahren Schluss sein, um die Klimaschutzziele von Land und Bund zu erreichen, so Dirk Janssen, Geschäftsleiter vom Bund in NRW. Gerade im Vorfeld der UN-Klimakonferenz Ende des Jahres in Paris würde ein Ausstiegsfahrplan für die Kohleverstromung in Deutschland dringend nötige Dynamik in die Klimadebatte bringen. Wenn die Regierung langfristig weiter auf Braunkohle setzt, wäre laut Janssen auch Deutschlands Vorreiterrolle als Energiewendeland dahin. Doch die Kohlelobby und die Gewerkschaften versuchen, den Kohleausstieg zu bremsen. Die Chefs der Gewerkschaften IG, BCE und Verdi missbrauchen die berechtigten Arbeitsplatzsorgen ihrer Mitglieder, sagt Susanne Neubronner, Expertin für Energie bei Greenpeace. Statt den unausweichlichen Strukturwandel weg von der Kohle hin zu den Erneuerbaren aktiv zu gestalten und den Arbeitnehmern eine langfristige Zukunft zu eröffnen, klammern sich die Gewerkschaften an die Kohle. Der von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, geplante Klimabeitrag wird von den Organisatoren der Menschenkette als erster wichtiger Schritt begrüßt. Er sei unabdingbar, um das von Gabriel und Kanzlerin Angela Merkel 2007 verkündete Klimaziel von 40% Emissionsminderung bis 2020 zu erreichen. Doch erst einmal muss dem Tagebau Garzweiler 2 ein Riegel vorgeschoben werden.
Genau, also auch von der Kohlekette gibt es weiterhin Informationen, beziehungsweise gibt es auch ein nettes Video. Den Link stellen wir euch wieder auch auf die Webseite. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie die Kohlekette da aussah. Bevor wir jetzt noch mit ein, zwei Nachrichten weitermachen, hören wir Omnia mit Mutant Monkey.
Special mutant monkey, 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 you. Oh, I'm the king of the swingers, the
the top and I just can't stop, and that's what's the matter with me. I think I own the planet and everything I see. The land, the water, sky, the ground, it all belongs to me. Mutant monkey, mutant monkey, mutant monkey, what you doing? Mutant monkey, mutant monkey, mutant monkey, got no clue. Mutant monkey, mutant monkey, mutant monkey, think you're special. Mutant monkey, 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 yeah. Wow! Huh. I said... Skittle-bop, 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 boner. Do-do-da-ba-da-da-do-da-ba-bow-bow. Shiggle-bop-bop-da-goo-da-goo-da-down. Ra-da-da-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
Das war Mutant Monkey von Omnia. Und jetzt gibt's noch ein paar kurze Nachrichten.
Zeit zum Handeln. 25.000 Menschen haben sich an der Greenpeace-Petition gegen die Finanzierung von Regenwaldzerstörung beteiligt. Diese wurde nun an die Schweizer Bank Credit Suisse übergeben. Was nützen interne Richtlinien und Nachhaltigkeitsversprechen an Öffentlichkeit und Kunden, wenn sie nicht eingehalten werden? Nichts, so beweist die Schweizer Bank Credit Suisse. Trotz ihrer Garantien zum Umweltschutz vergab das Kreditinstitut Millionenkredite, mit denen sie die Zerstörung von Regenwald finanzierten. Deshalb haben mehr als 25.000 Menschen aus Deutschland und der Schweiz die Greenpeace-Petition gegen die Finanzierung von Regenwaldzerstörung unterschrieben. Sie fordern von Credit Suisse, Umwelt- und Klimaschutz ernst zu nehmen. Eine Delegation aus Greenpeace-Mitarbeitern und weiteren Non-Profit-Organisationen überreichten nun die Unterschriften. Vor der Credit Suisse-Zentrale in Zürich nahmen Vertreter der Bank die Namenslisten entgegen. Im anschließenden Gespräch legte die Delegation dem Unternehmen erneut dar, dass die Finanzierung von Regenwaldzerstörung hohe soziale, ökologische und ökonomische Risiken birgt. Sie fordern, dass finanzielle Gewinne und Profitdenken nicht über Umwelt- und Klimaschutz gestellt werden. Der Slogan der Großbank Credit Suisse Cares for Climate, Credit Suisse kümmert sich um das Klima, ist ganz offensichtlich nicht als leicht durchschaubares Greenwashing. Der Fall in Indonesien zeigt, dass die Bank im internen Waldsektor Richtlinien verletzt hat. Damit die Stimme der indonesischen Gäste auch vom Top-Management gehört und wirklich ernst genommen wird, trat die Delegation an der Generalversammlung der Schweizer Bank auf. Dort brachten die Redner ihr Anliegen vor der gesamten Leitungsriege des Unternehmens erneut vor. Wir fordern gemeinsam mit einer Vielzahl von Unterstützern und weiteren Nichtregierungsorganisationen, dass auf Worte auch Taten folgen, sagte Gesche Jürgens, Greenpeace-Expertin für Wälder. Die Überprüfungsprozesse von Risiken für Mensch und Umwelt müssen in allen Geschäftsfeldern stark verbessert werden, damit das Klimaversprechen von Credit Suisse keine leere Worthülse mehr bleibt.
Und dann haben wir noch eine zu Meere, und zwar Meer mit Wasserschaden. Vor 20 Jahren wollte Shell seine Ölplattform Buenos Aires im Meer versenken. Tausende Menschen verhinderten das gemeinsam mit Greenpeace. Doch wie sieht es heute in der Nordsee aus? 56 ausgediente Ölbohrplattformen sind inzwischen sicher an Land entsorgt worden. Dank der Buenos Aires-Kampagne verrotten sie nicht auf dem Meeresgrund. 32 weitere Bohrinseln werden in den kommenden 10 Jahren folgen. Auch sie finden ihr Ende auf festem Boden. Ein Erfolg, aber dennoch Anlass für Greenpeace, sich 20 Jahre nach der Buenos Aires-Kampagne mit dem Zustand der Nordsee heute zu befassen. Ein Report der Umweltschutzorganisation gibt Auskunft über die aktuelle Situation der Öl- und Gasindustrie dort. Er zeigt, dass der Nordostatlantik, insbesondere die Nordsee, zu einer ausgedehnten Industrielandschaft geworden ist. 751 Anlagen, darunter 490 Plattformen, verschmutzen durch ihren täglichen Betrieb Luft und Wasser. Jährlich gelangen mehr als 8000 Tonnen Öl und 220.000 Tonnen Chemikalien in das Meer. Zudem werden 30 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Kohlendioxids von den Plattformen emittiert. Das entspricht etwa den jährlichen Emissionen, CO2-Emissionen von Neuseeland. Dabei ging die Erdölförderung seit dem Jahr 2000 um mehr als die Hälfte zurück. Das hört sich gut an, hat aber zur Folge, dass die Verschmutzung pro geförderter Tonne Öl steigt. Denn um den Abwärtstrend aufrechtzuerhalten, muss mehr Energie und Chemie eingesetzt werden, um das Öl an die Oberfläche zu bringen. Zudem werden auch mehr und mehr kleinere Felder erschlossen. Die Bohrung und die damit verbundene Verschmutzung nehmen also zu. Der Aufwand wächst und führt dazu, dass bezogen auf die geförderte Tonne Öl und Gas die Emissionen zum Teil deutlich zunehmen, sagt Dr. Christian Bussau, Biologe bei Greenpeace, der als Aktivist bei der Besetzung der Buenos Aires-Plattform dabei war. Um die Dauerbelastung der Nordsee und des Nordostatlantik durch die Ölindustrie zu verringern, fordert Greenpeace daher strengere Kontrollen der Plattform, eine deutliche Senkung der Emissionen und schließlich sogenannte Zero-Discharge-Plattformen. Solche Konstruktionen, die praktisch keine Belastung der Nordsee erzeugen, sind technisch möglich, werden aber von der Branche nur halbherzig weiterentwickelt. Das von ihnen belastete Wasser würde an Land entsorgt oder in Lagerstätten zurückgepumpt werden. Es flösse nicht ins Meer. Doch selbst mit diesen Verfahren bliebe die Offshore-Förderung von Öl und Gas riskant, denn Plattformen sind grundsätzlich komplizierte technische Anlagen. Ein kleiner Fehler genügt, um einen Zwischenfall oder schlimmstenfalls ein Unglück wie die Explosion auf der Deepwater Horizon vor 5 Jahren auszulösen. Auch in der Nordsee gibt es immer wieder Unfälle. So kam es 2010 auf der norwegischen Gullfaks C-Plattform zu einem beinahe Blowout. Ein Jahr später flossen 216 Tonnen Öl aus der britischen Gannet Alpha Bohrinsel ins Meer. 2012 strömten große Mengen Methan über Wochen aus einem Gasleck auf der Elgin-Plattform. Auf der norwegischen Plattform Stadfjord C traten 2014 rund 30 Tonnen Öl aus. Die norwegischen Behörden stellten ernste Verstöße gegen gesetzliche Regelungen fest. Greenpeace kämpft auch heute noch gegen riskante Ölbohrungen und wieder heißt der Gegner Shell. Jetzt will der Konzern in arktischen Gewässern bohren. Ein Unfall in dieser Region hätte katastrophale Folgen. Unterstützt Greenpeace auch und fordert von der US-Regierung, Shells Vorhaben ein Ende zu setzen. Den Link dazu stellen wir euch auch wieder online. Das war's mit den Nachrichten für diese Woche. Wir haben noch ein paar Termine und zwar unsere nächste Sendung ist am 1. Juni wieder um 19 Uhr auf Radio Dreieckland 102.3 MHz oder auf rdl.de im Livestream. Und am Donnerstag ist um 20:15 wieder Greenpeace Plenum. Wenn ihr Lust habt, mal vorbeischauen wollt in der Wilhelmstraße 24a ist unser Büro im 2. Obergeschoss. Findet ihr auch alles auf unserer Webseite. Um 20:15 guckt einfach rein oder in 2 Wochen, sondern nächste Woche, Donnerstag um 19 Uhr, haben wir wieder unseren Schnupperabend, wenn ihr ein bisschen mehr über die Gruppe erfahren wollt oder über Greenpeace allgemein. Bis dahin sagen wir Tschüss.
Ja, schönen Abend noch und hat mich auch gefreut, heute dabei gewesen zu sein.
Genau, die Amundine werden wir mit Sicherheit wieder öfter in den nächsten Sendungen hier haben.
Ja, sehr gerne.
Und die Monja auch, hoffe ich.
Sehr gerne.
Und dann hören wir jetzt noch die Kaiser Chiefs und euch noch einen schönen Abend und guten Start in die Woche. Bis dann. Tschö.